Größte Gemeinsamkeit ist Timing. Timing spielen.
Ja.
Also eine gute Blasmusik ruft. Eine richtig gute Blasmusik ist genauso wie die Swingmusik zum Tanzen da gewesen. Und auch heute noch muss man eigentlich sich bewegen wollen, wenn man gute traditionelle Blasmusik hört. Es sind ganz große Fehler, wenn Dirigenten die Zusammenhänge im Lied, in der Komposition nicht erkennen. Also einfach die viertaktigen und achttaktigen Einheiten, die 16-taktigen Einheiten, die 32-taktigen Einheiten. Ja. Ja, also einfach diese Perioden nicht erkennen. Das ist, glaube ich, vom Phrasing her der größte Fehler. Für viele junge Musiker habe ich heute schon auch so eine Position, dass die auch sich sagen würde, jetzt ist der Ernst Hutter nicht mehr bei der Eger da vorne dran, was passiert jetzt mit dem Orchester oder so. Und ich fühle mich da natürlich auch in der Verantwortung, genau jetzt noch weiter durch diese schwierige Situation die jungen Leute weiter zu entwickeln lassen und zu unterstützen.
Wenn heute jemand sagen würde, okay Ernst, morgen ist dein allerletztes Konzert, was du spielen darfst. Wo wäre das? Mit wem wäre das? Und vielleicht, eine schwere Frage, aber was wäre vielleicht das letzte Stück, was du sagst, okay, damit kann ich mich gut verabschieden?
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist gerade Sommerpause und ich möchte euch aber diese Folge hier speziell nochmal ans Herz legen. Mein Gast ist Ernst Hutter und die Folge ist jetzt 5 Jahre alt. Wir haben uns damals im Herbst 2020 getroffen im Showroom von Buffet Grandpont. Dafür auch schon nochmals danke, dass das damals geklappt hat. Und Ernst war mein erster Gast, den ich live vor Ort interviewen durfte. Und das war besonders, denn ihr wisst, 2020, Corona, das war alles nicht so einfach. Die Folge liegt mir bis heute noch sehr am Herzen, nicht nur, weil es eine der ersten Live-Folgen war, die ich gemacht habe, natürlich aber auch eine der größeren Personen der Blasmusikszene, die ich damals schon sehr früh im Podcast interviewen durfte. Man merkt vielleicht auch noch, dass ich etwas nervös war, aber wir haben natürlich auch ganz viel über ihn und seinen Werdegang und über die Sicht auf die Egerländer gesprochen. Und ihr wisst es alle, in ein paar Wochen gibt er den Chefposten auf. Und deswegen finde ich es ganz schön, jetzt nochmal rückblickend in dieses Gespräch reinzuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Ernst Hutter hier im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast ist untrennbar mit Blasmusik verbunden. Er und sein Orchester prägen seit über 60 Jahren die traditionelle Szene. Er spielt nicht nur Posaune und Tenoren, sondern komponiert, arrangiert und hat zusammen mit seinen musikalischen Söhnen seinen eigenen Verlag und Label gegründet. Er feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum als Chef und ist der erste Gast, der mir persönlich gegenüber sitzt. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Ernst Hutter.
Grüß dich, Andrea Schreck.
Hallo. Gleich mal die erste Frage, Ernst. Was war das letzte Stück, was du jetzt vor diesem Interview mal bewusst angehört hast?
Das letzte Stück, was ich mir angehört habe. Du meinst Musikstück?
Musikstück, ja.
Ich glaube, das war vorgestern, wie ich mit Martin von Luzern zurückgefahren bin, hat er mir eine Produktion von Snarky Puppy vorgespielt. Okay. Ich glaube, das war das Letzte, was ich wirklich bewusst gehört habe.
Okay.
Also keine Blasmusik auf jeden Fall. Und seither habe ich keine Musik mehr gehört, nein.
Ist das, also machst du das öfter so, dass du dann gar nichts hörst, wenn du so
Wochenende? Also ich bin schon ein Musikverrückter, aber ich brauche auch meine Zeiten, wo ich mich von der Musik sozusagen auch ein bisschen erhole. Ganz gezielt gehe ich dann andere Hobbys an, andere Ideen, andere Reize, die für mich dann auch wichtig sind, also optische Reize auch. Da spielt die Natur ganz große Rolle. Aber mir tut es sehr, sehr gut. Umso motivierter bin ich danach dann wieder, speziell mich um die Musik zu kümmern.
Ja, verstehe. Das, du sagst andere Reize, also Natur. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, okay, das brauche ich, um mich da jetzt mal runterzuholen?
Ja, die, also im weitesten Sinn die Natur, optische Reize, auch akustische Reize in der Natur, die wir ja gerade in Zeiten des Lockdowns im Frühjahr wahrscheinlich wieder ganz neu entdeckt haben. Aber natürlich auch die Reize, die man in der Natur auch haben kann. Für mich riecht die Natur auch, weil ich mich immer in der Natur bewege. Ich gehe gern wandern. Ich fahre eigentlich im Sommer von Frühjahr bis jetzt, heute auch wieder bei dem herrlichen Wetter, würde ich jetzt wahrscheinlich auf dem Fahrrad sitzen, wenn wir nicht miteinander reden. Und dazu Musik zu hören, ist für mich verboten. Also auch schon aus Sicherheitsgründen. Aber auch deswegen, weil ich dann die anderen Reize ganz bewusst wahrnehmen möchte.
Ja, das finde ich schön, weil wenn ich heutzutage so durch die Stadt gehe, viele sind ja nur noch in ihrer Welt irgendwie und nehmen links, rechts nichts wahr. Und ich glaube auch die Musik, die sie hören, auch nicht.
Glaube ich, nicht wirklich, weil die anderen Reize lenken sie ja davon dann auch wieder ab. Ja.
Also man hat eigentlich gar nichts, so die richtige Welt nicht und dann
nicht
die eigene
so richtig,
Welt.
Richtig, glaube ich.
Ja. Wie hat das mit der Musik bei dir eigentlich begonnen? Du kommst ja aus einem musikalischen Haus. Wie kam es, dass dann das Tenoren oder die Posaune, was war zuerst?
Ja, das ist eine relativ lange Geschichte. Ich fange jetzt mal an zu erzählen. Ja. Kannst mich gerne dazwischen natürlich auch unterbrechen, wenn du irgendwie eine spezielle Idee dazu hast. Ja. Ja, ich komme wie die meisten, glaube ich, die meisten Musiker oder Berufsmusiker natürlich aus dem musikalischen Haus. Bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Meine Eltern waren nicht professionelle Musiker, aber meine Mutter war eine sehr, sehr, eine Person, die Musik sehr geliebt hat, aber nicht aktiv ausgeübt hat. Mein Vater war da dafür umso aktiver. Der hat eigentlich in jeder freien Zeit sich um den Musikverein und um die Jugendausbildung im Musikverein gekümmert. Er war eigentlich der Musikverein, in dem ich aufgewachsen bin. Das kennen ja viele so.
Ja.
Und speziell auch in der Zeit, in der ich ja aufgewachsen bin, also in den 60er Jahren, da war das noch nicht so weit verbreitet, das Musikschulwesen und alle diese Dinge. Dementsprechend bin ich mit Hausmusik aufgewachsen und meine Geschwister, die ein bisschen jünger sind wie ich, die haben alle auch ein Instrument gelernt und mein Vater hat mit uns gemeinsam Hausmusik gemacht. Also wir waren damals eigentlich die berühmte Hutter-Family, alte Generation, nicht die jetzige Generation, schon im Allgäu. Wir wurden da auf den Festivitäten wie so Heimatabende und sowas für die Touristen, da wurden wir regelrecht rumgereicht. Und ich war dann später richtig froh, dass es damals den Karl Moik noch nicht gab. Weil wenn der uns entdeckt hätte, wären wir wahrscheinlich irgendwo verbraten worden im Musikantenstadl. Es war wirklich eine ganz tolle Aktion, der Vater mit seinen 3 Söhnen. Ja. Und wir haben da halt die Dinge gemacht, die man damals so auch instrumental spielen konnte. Ich habe damals Akkordeon gespielt, gar nicht geblasen. Meine Brüder, der eine hat Tenor gespielt, der andere Klarinette und mein Vater war Trompeter.
Ah.
Und ich war also der Harmoniemensch. Und zu den Blasinstrumenten kam es dann eigentlich erst später.
Weil es dich gereizt hat, weil deine Brüder das gemacht haben? Oder?
Nein, ich glaube, das war schon die Idee vom Vater, weil er hat mich schon mit 6 Jahren zum Akkordeonunterricht dann vermittelt. Es war schon die Idee, etwas Harmonisches zu machen, war seine Idee, glaube ich, für uns. Und vielleicht hat er auch den Gedanke gehabt, dass ich da ganz geschickt bin in dieser Hauskapelle. Wahrscheinlich, wenn die anderen beiden Blasinstrumente spielen. Aber das ging dann eigentlich so ganz einher eigentlich. Ja. Ich sollte dann zuerst Trompete lernen und dann war es, ich weiß nicht, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, das war sogar ein ganz praktischer Grund, dass der Vater in seinem Blasorchester irgendwann jemanden an Tenoren gebraucht hat. Am Bariton, glaube ich, so war es. Ja. Jemanden, der dieses Instrument spielt und hat er mir das halt verpasst. Ja. Und das war so mit 11 oder 12 und seither bin ich eher so auf der Tenorseite gelandet.
Wenn wir jetzt du bist ja Leiter der Egerländer, wenn wir nochmal in deine Kindheit kurz gucken, weißt du noch die erste Berührung mit Egerländer Musik? Weißt du noch den ersten Titel, den du gehört hast? Oder der dich so fasziniert hat?
Das ganz bestimmt nicht, welcher Titel das ganz genau war. Aber fasziniert haben mich alle die Titel. Der Vater hat viele Platten gehabt von den Egerländern. Und ich bin eigentlich damit aufgewachsen, so wie viele alte Musiker das auch durften. Ja? Mhm. Also nicht nur, wie man heute vielleicht oft bei der Jugend hört, über das ständige Musikhören über die Medien, sondern bei uns damals war das so, dass der Vater im Blasorchester sämtliche Egerländer Titel gespielt hat, die zur Verfügung standen damals schon, also Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre. Und da kam dann auch eigentlich meine erste ganz bewusste Erinnerung eigentlich erzählen. Ich habe dann, wie gesagt, Tenoren gespielt und der Vater hat ein Jugendorchester gehabt, also in so einer Besetzung wie die Egerländer ungefähr, mit zwei Tenören, mit vier Flügelhörnern. Und wir haben da alle diese Stücke, Dompfaffer, natürlich immer ganz weit vorne, weil das technisch nicht so schwierig war, sehr gut zu realisieren für junge Leute. Aber ich wollte dann eigentlich die Sehnsuchtspolka spielen. Vom Frank Bleier, also der wunderbare Polka, weil da ja auch technisch was geboten war, ja, und so weiter, mit den chromatischen Durchgängen und Melodien. Und die gab es aber nicht auf Noten. Und dann habe ich das kurzerhand, wie man das damals auch oft gemacht hat, von der Platte auf Kassette aufgenommen und habe das transkribiert. Und dann haben wir Sehnsuchtspolka gespielt. Das wurde eigentlich so die erste ganz bewusste Komposition, mit der ich mich dann auch ein bisschen mehr befasst habe.
Ja, weil du sagst, wie das damals üblich war, und das höre ich immer wieder von älteren Musikern, dass das früher einfach alles abgeschrieben wurde, weil nichts da war. Glaubst du, dass das vielleicht heute sogar ein bisschen fehlt für die Jungen, dass man sich einfach mal wirklich so intensiv mit Musik auseinandersetzt, weil man die Noten einfach nicht hat, sondern wirklich sich übers Ohr dann der Musik nähert?
Ja, das ist, ich denke, auch heute in der Musikpädagogik noch allgemein gut, dass es ganz, ganz wichtig ist, so zu arbeiten. Also an den Hochschulen, speziell auch im Jazz, wird natürlich transkribiert, Improvisationen transkribiert. Man kann ja von den großen Jazz-Solisten ganze Bücher kaufen, wo es transkribierte Solis gibt. Damals gab es das alles noch nicht, dann hat man das eben eigenhändig gemacht. Und das war sicherlich aus methodischen Gründen eine ganz, ganz tolle Art und Weise, sich der Musik anzunähern, hat für mich dann auch ganz große Rolle gespielt, weil ich ja dann gerade in der Zeit mit 14, 15 auch so meine ersten Jazz-Berührungen gehabt habe. Und dann war das für mich eigentlich eine ganz normale Tätigkeit. Und ich kann das nur jedem jungen Musiker heute auch raten, sowas zu tun.
Ja.
Man sagt ja immer, Musik hören ist entscheidend. Aber Musik nochmal hören und vielleicht das, was man hört, niederschreiben.
Das ist nochmal anders.
Das ist nochmal eine andere Intensität.
Ja. Du sagst, mit 14, 15 kam die erste Jazz-Begegnung, Erfahrung. Inwiefern? In der Big Band? Oder?
Ja, das war wie so vieles, was danach in meinem Leben passiert ist, eigentlich so eine Fügung vielleicht. Ja. Auf jeden Fall ein guter Freund von mir, der auch im selben Musikverein gespielt hat bei meinem Vater, der hat Posaune gespielt, ich habe Tenoren gespielt, und der war im Gymnasium und hat da ein paar Schülerkollegen gehabt, die wollten eine Dixieland Band gründen, und da war einer dabei, der war Pianist, ja. Und der Pianist hat dann ihn, meinen Freund, angesprochen, ob er da Lust hätte mitzuspielen. Da hat er gesagt, nein, er traut sich das nicht zu, aber er hat einen guten jungen Freund, der ist ein paar Jahre jünger. Ich glaube, der hätte da vielleicht Lust drauf. Und da hat er mich gefragt, und da habe ich gesagt, Moment mal, da brauche ich aber doch eine Posaune für Dixieland spielen mit. Ja, ist doch kein Problem, gib mal her das Ding. Und dann hat er mir seine Posaune gereicht und hat mir eigentlich dann auch so die ersten Dinge auf der Posaune gezeigt, mein etwas älterer Freund. Und ich bin dann dort mit 15 in diese Dixieland Band eingestiegen, und da habe ich dann ja alles eigentlich gelernt und auf den Weg bekommen, auch von dem Pianisten damals. Seither sind wir wahnsinnig gute Freunde. Es ist jetzt ja schon, wie lange ist das her? Fast 35 Jahre, ja, mehr als 35 Jahre. Wir haben den Sommer jetzt wieder mal zusammen gespielt seit vielen, vielen Jahren. Ein richtiges Lockdown-Konzert.
Ich habe, glaube ich, Bilder gesehen. Kann das sein?
Ja, genau. Mit Mutter Family and Friends haben wir es genannt.
Ja.
Mit Martin und mit Stefan, und der Freund heißt Lothar Kraft. Sehr guter Hobbypianist, der aber ziemlich gut spielt für einen Amateur. Und wir haben den Sommer wieder mal zusammen gespielt und haben uns an diese Anfänge erinnert. Das war eine schöne Geschichte.
Glaubst du, dass dein Akkordeonspiel dir auch geholfen hat, gerade dann, wenn es in Richtung Improvisation ging, weil du ja harmonische Verständnisse dann hattest und nicht nur rein vom Melodieinstrument?
Ganz bestimmt. Aber vom Akkordeon ging es ja dann ganz schnell zum Klavier. Also ich habe ja dann mit, glaube, da war ich so 13 oder 14 Jahre alt, habe ich dann begonnen, an der Musikschule Klavierunterricht zu nehmen. Und diese Voraussetzungen sind sicherlich genau die richtigen gewesen, um im Jazz wichtige Zusammenhänge zu verstehen, aber natürlich dann auch später, wenn man andere Musik arrangiert oder komponiert, ist ganz klar.
Ja. Wann kam für dich die Entscheidung, ich will das beruflich machen? Gibt es da irgend so einen Moment, wo du sagst, okay, das war das oder hat sich das so entwickelt?
Da gibt es eine wunderbare Anekdote, an die ich mich da erinnere natürlich. Also mein Vater war ein begeisterter Musikant für seine Amateurverhältnisse, sehr talentiert, glaube ich, auch als Pädagoge, als Mentor. Also er hat einfach die Jugendlichen total gut mitgenommen in diesem Verein, jeden auf bestimmte Art und Weise gefördert, obwohl er Handwerker war. Mhm. Ja, also nicht Berufsmusiker, nicht Pädagoge, aber hat es unglaublich geschickt gemacht. Und so hat er mich auch ständig als Solist gefeatured. Also von jung an eigentlich, im Jugendorchester und dann auch als junger Kerl. Mit 14, 15 durfte ich natürlich immer Soli spielen in der Kapelle, Bayerische Polka und die üblichen Dinge, ja, die man da ja so kennt, rauf und runter gespielt. Und da kam dann mal nach einem Konzert ein Musiklehrer zu mir und der hat mich so begeistert irgendwie angesprochen. Er sagt, du wirst mit Sicherheit mal Musiker. Und da war ich, glaube ich, 15. Und da habe ich mir das erste Mal Gedanken drüber gemacht, ob das tatsächlich eine Option sein könnte. Für den Vater war es keine. Ja. Der Vater, der gehörte noch zu der Generation, da muss man was Richtiges lernen. Ja. Aber das war so die erste Idee.
Wie hat er das dann aufgenommen, als du gesagt hast, nee, ich versuche mich als Musiker?
Ja, da sind natürlich schon noch ein paar Jahre ins Land gezogen. Ja. Also für mich waren das die ersten Gedanken. Mhm. Und dann in der Zeit kamen dann auf mich auch ganz viele Engagements schon zu, mit 15, 16. Mhm. Also in der Dixieland Band habe ich mich halt auch relativ geschickt angestellt. Dementsprechend habe ich dann natürlich auch in anderen Bands immer als Sub gespielt. Und da gab es ein ganz bekanntes Orchester am Bodensee, die Kressbronner Dorfmusikanten, die waren damals sehr, sehr erfolgreich. So in dieser Show-Szene, die haben so James Last Musik nachgemacht, der war damals sehr angesagt und die wollten mich unbedingt haben mit der Posaune für ihr Orchester und das war eigentlich schon halb professionell.
Okay.
Und da hat der Vater das schon ein bisschen gemerkt, ja, wohin der Hase läuft. Aber nebenher die Schule natürlich und dann kam die Bundeswehr. Ja, man musste ja dann zur Musterung und das war eigentlich mein Gedanke, mit dem der Vater schon mit konnte, dass ich also dann versuchen wollte, bei der Bundeswehr in so einen Musikchor zu kommen oder sowas. Ja. Zumindest für die normale Zeit, die meine Bundeswehr absitzen muss. Aber die wollten mich dann nicht. Ich wurde ausgemustert wegen einer Fußverletzung, die ich immer beim Fußball gehabt habe. Und da war ich dann eigentlich ganz glücklich drüber. Und dann habe ich einen Vater genötigt. Jetzt glaube ich, jetzt geht es direkt zum Studium. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Also du bist ja dann zum Studium und dann kam ja relativ schnell nach dem Studium, wenn ich es richtig gelesen habe, auch gleich das Engagement bei Ernst Mosch.
Ja, also ja, schon ziemlich schnell eigentlich, ja. Aber da war ich mit dem Studium schon fast fertig.
Ja. Ja. Wie kommt das? Hast du einen Anruf bekommen? Oder ja,
das
wie
ist
lief
eine ganz
das?
Lange Geschichte. Also ich habe ja in Stuttgart studiert, oder? Und natürlich konnte man damals nur Klassik studieren.
Ja.
Und ich bin eigentlich mit Jazz-Posaune aufgewachsen. Mhm. Dementsprechend hatte ich eine recht gute Technik, aber natürlich nicht im klassischen Sinne. Und der Professor Richard Zettler, der damalige Posaunenprofessor an der Stuttgarter Musikhochschule, der hat mich dann speziell unter seine Fittiche genommen und hat mich sehr schnell auf den Klassik-Trip gebracht. Aber in Stuttgarter Musikhochschule gab es eine Big Band, die hatte Erwin Lehn geleitet.
Ja.
Erwin Lehn ist vielleicht vielen heute noch ein Begriff, er ist auch schon länger tot, aber natürlich eine Musikinstitution, Legende im deutschen Big Band-Sektor oder Unterhaltungssektor. Und bei Erwin Lehn hat ja auch der Ernst Moschmann angefangen.
Genau, ja.
Also da haben sich dann Dinge für mich aufgetan. Deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, zur Fügungen. Ja? Also dass ich in Stuttgart dann auch das Studium beginnen konnte, war für mich schon eine sehr glückliche Geschichte. Der Richard Zettler hat mich wirklich väterlich betreut und der Erwin Lehn hat sofort gecheckt, Moment mal, da haben wir ja einen Posaunisten an der Hochschule, der improvisieren kann. Das gab es ja vorher nicht. Dementsprechend war ich da gleich bei ihm auch mit dem großen Stein im Brett und dann durfte ich eben sehr bald auch schon im Südfunk Tanzorchester aushelfen. Und dann habe ich damals auch in der Zeit dann erstmals so richtig bewusst wahrgenommen, dass ja auch die Egerländer eigentlich genau von daher kamen. Also da gab es nicht nur der Ernst Mosch, sondern Franz Bummer, Gerald Weinkopf, die kamen ja alle aus dem Südfunk Tanzorchester. Das habe ich vor dem Studium noch nicht so richtig realisiert gehabt. Ja. Ich habe die Musik natürlich reingezogen und ich habe es geliebt, wie heute noch. Aber die Biografien oder so hat man damals auch noch nicht so viel davon gehört. Aber dann, wie ich in Stuttgart war, habe ich das natürlich dann hautnah mitbekommen. Und der Erwin Lehn hat mir da auch das alles erzählt. Und die alten Kollegen, die beim Südfunk Tanzorchester damals noch dabei waren, waren ja alle noch Kollegen, die am Anfang bei der Egerländer auch gespielt haben und die Ernst Mosch persönlich gekannt haben. Und das war eine, vielleicht die entscheidende Schnittstelle, okay, wie ich dann eigentlich dann irgendwann zu der Egerländer und zum Ernst Mosch gekommen bin. Aber da gab es noch zwei andere Schnittstellen, die bestimmt genauso wichtig waren zur gleichen Zeit. Also in Stuttgart, wie ich studiert habe, hat man damals die Neue Böhmische Blasmusik gegründet. Mhm. Hast du vielleicht auch schon mal bewusst wahrgenommen. Gibt es ja heute immer noch Roland Kohler, ja. Aber Roland Kohler ist ein Studienkollege von mir.
Ach, okay.
Der Roland hat Klarinette studiert, nicht Posaune.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Und das Orchester ist in Stuttgart an der Musikhochschule entstanden.
Ah.
Eigentlich wollten wir damals, wir wollten die Stuttgarter Musikhochschule dazu nötigen, endlich mal ein Blasorchester aus den Studenten zu machen. Da waren noch viele andere Kollegen, Trompeter, Hornspieler, Tubaspieler, Klarinettisten, die auch ein Blasorchester gründen wollten. Und die Musikhochschule hat nicht mitgemacht. Und dann hat der Roland und der Flötist damals, der Thomas Müller hieß er, glaube ich, die beiden, die haben dann miteinander einfach privat so ein Orchester gegründet. Oder? Und da war ich Tenorenspieler.
Ja, okay.
So sind eigentlich dann auch Dinge entstanden, dann Richtung Egerländer und Mosch, weil haben dann auch Leute mitgespielt, wie der Franz Tröster, wie der Helmut Kastner, die jetzt heute mit mir alle bei den Egerländer sind. Die haben damals dann auch bei der Neuen Böhmischen Blasmusik gespielt. Die sind damals aus dem Banat nach Deutschland gekommen und haben diesen Anschluss gesucht und waren natürlich sehr gute Spieler und wurden dort auch gebraucht. Und jemand, der natürlich in der Blasmusikszene auch einen großen Namen hat, der Franz Watz.
Ja.
Der Franz Watz hat dann für die Neue Böhmische Blasmusik arrangiert.
Ja. Ja.
Also kannst mich gerne dazwischen was fragen, sonst erzähle
ich laute gebannt, weil ich das sind die Zusammenhänge, die ich nicht wusste und die man auch nirgendwo liest und so.
Ja, da gibt es ganz, also zur heutigen Szene gibt es da ganz viele Zusammenhänge in dieser Zeit, in den 80er Jahren.
Okay.
Da kommen wir bestimmt noch drauf.
Aber ja. Kommen wir gleich mal zu Ernst Mosch. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man weiß, okay, ich gehe jetzt zum ersten Mal dahin, ich treffe quasi den großen Meister. Also wie fühlt sich das an und beziehungsweise wie war das erste Aufeinandertreffen? So wie du das gedacht hast oder war er ganz anders, als du gedacht hast?
Also ich war ja schon ein bisschen vorbereitet drauf, weil ich mit Freek schon viel vorher im Studio gespielt habe, Freek Mestrini, und wie gesagt, schon viel bei der Big Band gespielt habe. Die Kollegen haben mir viel erzählt von Ernst Mosch schon. Und ich habe mir natürlich bis zu dem Zeitpunkt schon sehr gutes selber ein Bild gemacht von ihm. Ja, war in dem Sinne nicht unvorbereitet. Aber natürlich ist es dann schon spannend, also wie er angerufen hat, der Telefonanruf war natürlich schon so ein Moment, wo man mal kurz so fast in den Sessel zurückfällt. Ja,
glaube ich.
Ja, also das war schon eine tolle Geschichte. Ich stelle mir vor, dass es heute jungen Fußballern so geht, wenn der Joachim Löw anruft oder irgendjemand. Ja, also war auf jeden Fall etwas Besonderes. Aber es hat sich ja für mich schon angedeutet. Wie gesagt, das war so eine Geschichte, die so über Jahre und Monate eigentlich so immer mehr entstanden ist durch die Zusammenarbeit mit Freek, mit Franz Watz, mit anderen Kollegen, die mit den Klarinettisten, mit Ferenc Aso, die habe ich schon im Studio vorher zusammengespielt. Und so war es eigentlich dann, die Jungs, die haben mich alle empfohlen beim Mosch. Mhm. Ja. Und dann natürlich im Studio hinzukommen und dann ihn das erste Mal leibhaftig zu sehen und dann auch bei den in den ersten Stunden einfach zu erleben, wie er agiert und wie er an die Sache rangeht, das war natürlich dann schon für mich damals als junger Kerl mit 27 schon tolle Sache.
Erinnerst du dich noch an dein erstes Konzert, was du mit ihm gespielt hast?
Das erste Aufeinandertreffen war ja nicht ein Konzert und auch nicht im Studio, sondern er hat mich zuallererst zu einer Fernsehproduktion eingeladen. Mhm. Seiner Vollplayback-Fernsehproduktion. Ja, okay. War das ja damals ja. Alles. Und ich habe mir dann später, wurde mir das klar, ich habe ja dann auch beobachtet, wie er andere junge Kollegen ins Orchester integriert hat. Er hat immer wieder solche Gelegenheiten wahrgenommen, um junge Leute auch kennenzulernen.
Ja.
Ja, und das war damals eine super Gelegenheit, weil man da ein bisschen Zeit gehabt hat. Man musste immer ein bisschen warten, bis man auf die Bühne durfte und bis ein neuer Take gemacht wurde und so weiter. Dann hat er auch das Gespräch gesucht. Und es war eigentlich sehr, sehr sympathisch und sehr entspannt. Und das erste Konzert war dann, da kam die Produktion im Frühjahr zur 30 Jahre Produktion, 30 Jahre Eigenen und Musikanten. Das war meine erste Produktion, die ich mitspielen durfte. Die wurde, glaube ich, im April aufgenommen. Im Studio Bauer damals noch. Und dann kam im Herbst die Tournee. Und das waren die ersten Konzerte dann auch, die ersten Live-Konzerte.
Live ist ja nochmal anders als Studio. Wie war das für dich? So das erste Mal live, dann, man kennt ja auch hier so ein paar Aufnahmen von ihm, der ja dann auch viel, viel redet und die Musiker anheizt. Wie ist das dann, wenn man das erste Konzert dann wirklich auch live spielt?
Na, ich glaube, dass diese legendären, wie man immer sagt, ja. Aufnahmen, ja, die hat man natürlich gemacht, wo man ihm direkt ein Mikrofon hingemacht hat. Also ich kenne natürlich viele große andere Dirigenten und Bandleader, die alle auf der Bühne irgendwie reden. Mhm. Ja. Wenn man denen ein Mikrofon hinmacht, dann hört man das alles immer, was da gesagt wird. Aber selbstverständlich war dann schon spannend für mich zu beobachten, wie er also im Studio arbeitet, oder im Fernsehen erst, ja. Fernsehen ist nochmal anders. Wenn man die TV-Shows sich heute mal anschaut, wo der Ernst Mosch agiert hat, der hat ja immer nach vorne agiert, eigentlich nie zum Orchester, immer zum Publikum.
Ja. Ja.
Also das Orchester musste ja auch nicht dirigieren, die haben ja nicht wirklich gespielt, aber zum Publikum einfach Kontakt aufnehmen und agieren, das war mein erster Eindruck, den ich gehabt hatte. Dann im Studio war es ganz anders, im Studio mit ihm zu arbeiten. Und dann bei den Konzerten, da bin ich also wirklich erstmal schon ja auch erschrocken.
Warum?
Wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Der Ernst Mosch war ja kein Dirigent im technischen Sinne. Ja. Ja? Der Ernst Mosch hat seine Musik gelebt natürlich und wenn man seine Bewegungen dann kennengelernt hat und wenn man sie heute auch analysiert, weiß man, dass die alle musikalisch irgendwie sind, das ist schon klar. Aber er hat nie so agiert, dass er eigentlich der Band geholfen hat, möglichst gut zusammenzuspielen. Sondern das war dann der erste Eindruck, wo dann für mich, also auch die Musik und die Band Egeländer immer mehr zur Leidenschaft wurde. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, meine Güte, das ist eine so taffe Band. Die sind über Jahre so gewachsen, die brauchen den da vorne eigentlich gar nicht. Ja?
Ja.
Natürlich durch seine Gesten und durch seine bestimmten Animationen, die er macht.
Und die Energie wahrscheinlich, die er ausstrahlt.
Die Energie, die er ausgestrahlt hat, hat natürlich der Band sehr, sehr auch geholfen. Aber deswegen, es gibt ja viele Interviews, die Ernst Mosch auch gegeben hat. Also ich finde immer seine Aussage großartig, war für mich dann später auch, wie ich selber in dieser Position war, immer eigentlich das Vorbild, der Ernst Mosch hat immer gesagt, hier kommt keine Musik raus, also die Bewegung mit den Fingern. Ja?
Ja.
Du brauchst gute Musiker, hat er immer gesagt. Ja, und das hatte er immer, sehr gute Musiker, hat er sehr viel Wert drauf gelegt, die eigentlich allein agieren konnten. Mhm. Ja, also was das Zusammenspiel angeht, die Genauigkeit, die Phrasierung und alle dies. Und trotzdem war er natürlich immer total fordernd und wollte seinen seine Ideen, musikalische Ideen natürlich umgesetzt habe, das ist schon klar.
Du hast gesagt, 27 warst du, als du dazu bist, und du bist ja dann auch, Erwin Lehn hat man ja schon angesprochen mit dem Südfunk-Tanzorchester. Was macht das mit einem jungen Menschen, der relativ schnell in so Top-Ensembles reingeworfen wird und mit den Top-Musikern eigentlich in ihrem Bereich zusammenarbeitet? Es muss ja relativ viel mit einem machen. Das sind viele Eindrücke, die man verarbeiten muss. Wie fühlt man sich da?
Ja, zum einen fühlt man sich bestätigt in seinen Wünschen, in seinen Vorstellungen. Du hast mich vorher ja gefragt, wann wollte ich irgendwann Musiker werden? Ja, das waren wirklich auch, also in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich schon offensichtlich über besonderes Talent verfüge. Und dann kriegt man so in jungen Jahren so viel Bestätigung auch für diese Dinge, weil da war dazwischen ja natürlich noch mein fürchterlicher Unfall gleich mit 20. Und das war dann schon noch auch nochmal ganz besonders, dass ich es nach diesen schweren Zeiten mit dem Autounfall trotzdem geschafft habe, eigentlich meinen Beruf tatsächlich in die Richtung zu lenken, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Selbstverständlich waren für mich auch die Optionen, in einem klassischen Orchester zu spielen, es war immer eine Option. Ich liebe klassische Musik genauso. Aber in der Big Band und dann auch bei Lehn, also im Südfunk-Tanzorchester, bei einem der Top-Bands, tatsächlich einen Platz zu kriegen und dann auch noch bei den Egerländern, was immer so mein Hobby war, ja. Das war, also damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich war ja ein junger Vater auch und Stefan und Martin waren damals schon auf der Welt, also ich musste ja auch Geld verdienen und ich war froh, dass es im Geschäft gut lief.
Okay. Erinnerst du dich vielleicht noch an einen Ratschlag, der dir ganz am Anfang von einem dieser Musiker dir gegeben wurde, der dich bis heute noch so begleitet?
Ja, da gibt es viele Dinge, eigentlich viele Anekdoten.
Zum Beispiel?
Also sowohl von Egerländer Seite wie von SWR Big Band Seite habe ich natürlich auch ganz bestimmte Buddies, sagt man ja. Freunde, die mir, sag mal, noch näher gestanden haben, vielleicht wie andere Kollegen oder so. Ja, so war der Heinz Hermannsdörfer zum Beispiel, also der erste Posaunist beim Mosch, bei der Egerländer, das war ein richtig guter Freund. Also der hat mich auch richtig als junger Kerl so unter die Fittiche genommen und der hat bei mir auch deswegen so viel, also so ein großes Image gehabt, weil er auch bei der Big Band ja auch ganz weit oben gespielt hat. Ja. Er war im SWF-Orchester von Rolf Hans Müller oder zuerst, glaube ich, beim WDR mal. Also einfach ein großartiger Musikant und auch noch dazu ein ganz toller Typ. Und der hat mir immer auf ganz humorige Weise eigentlich so Tipps gegeben. Ne? Und auch der Franz Bummel mit Franz Bummel bin ich oft im Stadion gewesen, im VfB-Stadion. Okay. Der Franz hat ja in Tamm bei Ludwigsburg gelebt und war ein totaler VfB-Fan. Und ich habe in Esslingen gelebt und wir haben uns immer wieder mal verabredet und sind miteinander zum Fußball. Und Franz, seine Stimme werde ich nie vergessen, der hat so eine ganz sonore, tiefe Stimme gehabt. Und ich habe gesagt, Ernst? Ich glaube, jetzt geben sie richtig Gas, der VfB. Das war ganz lustig. Und bei der Big Band habe ich auch solche Kollegen gehabt. Bobby Burgess wurde dann sicherlich zu meinem. Und Joe Gallardo, die beiden Posaunen-Kollegen das sind beide legendäre Posaunisten im Jazz. Und der Bobby hat ja in den größten Big Bands Lead Posaune gespielt. Das war für mich genauso ein Glückfall, wie dann Ernst Mosch zu kennen. Kennenzulernen, wie den Bobby Burgess dann in der Big Band kennenzulernen. Weil neben ihm habe ich dann erstmal jahrelang gespielt und dann durfte ich auch seine Position einnehmen. Und der Bobby hat natürlich immer wieder tolle Geschichten gehabt. Also da gibt es eine super Story. Die Jazzmusik gehen ja manchmal nicht ganz zimperlich miteinander um. So, ja. Ja. Also wie ich am Anfang kam, hat er mich richtig zusammengeschnauzt, weil ich irgendwo zu früh gespielt habe. Ja? Also da stand halt on cue und ich habe das irgendwie nicht richtig realisiert, habe er gespielt. Und hat hey man, you just play when I'm play. Also ich habe nur gemeint, schau auf mich, nur dann, wenn ich spiele, spielst du mit. Ja? Und das war also schon auch so eine hierarchische Ansage, die hat mir sehr viel geholfen. Dann ich habe das schon gemerkt. Er hat mir dann sehr oft davon erzählt, wie er eben bei Woody Herman und Frank Sinatra in diesen Bands, wo er gespielt hat, Stan Kenton, dass da diese Hierarchie, die war sehr weit vorne. Und da gibt es dann später hat er mir eine wunderbare Geschichte erzählt, die wurde für mich dann eigentlich auch fürs Leben wichtig. Der Bobby hat natürlich dann, es hat ihn interessiert, wie ich zum Jazz gekommen bin. Mhm. Oder? Dann habe ich ihm erzählt, dass ich Jack Teagarden Soli transkribiert habe. Jack Teagarden war so mit Louis Armstrong, Hot Five Band, ein wunderbarer Botanist, also in den Zeiten, in den 40er, 50er Jahren so. Und der hat sehr smooth gespielt, sehr weich. Das hat mir imponiert. Mhm. Also kein harter Spieler, also, und mit einem wunderschönen Ton. Und das war eigentlich so mein Vorbild als Jazz-Posaunist. Und dann hat der Bobby, der hat sich fast nicht eingekriegt, wo ich ihm das gesagt habe, weil er hat mir dann gesagt, hey man, Jack Teagarden was my teacher.
Ja, echt?
Ja.
Okay.
Und hat mir der Bobby erzählt, dass er in Amerika als junger Posaunist bei Jack Teagarden gelernt hat. Und die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Der Bobby kam aus relativ ärmlichen Verhältnissen, hat den Jack mal gefragt, wie er ihm das eigentlich jemals zurückzahlen kann. Dann hat er ihm gesagt, pass it on. Das finde ich nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger pädagogischer Satz für jeden Lehrer, für jeden, der irgendwas gelernt hat oder irgendwas weiß. Gib's weiter.
Ja.
Ja, und das habe ich für mich dann auch so realisiert, eigentlich in den Zeiten, nachdem ich Mosch kennengelernt habe, die erste Tourneeerfahrung gemacht habe, diese ganzen anderen großartigen Musikanten, da habe ich auch begonnen zu unterrichten. Und dann habe ich auch gedacht, genau, ich habe die Verpflichtung, das auch weiterzugeben, was ich von der Generation im Prinzip gelernt habe.
Da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Ich würde gerne noch ganz kurz beim Jazz bleiben. Wenn man jetzt sich so die heutige Besetzung der Egerländer anschaut und auch damals, du hast ja schon gesagt, damals waren viele aus dem Südfunk-Tanzorchester und heute sind ja auch noch viele oder einige Jazzer dabei, die Bundeswehr Big Band oder freischaffende Jazzer. Wo siehst du die Gemeinsamkeiten von beiden Musiken? Das ist ja kein Zufall, dass da jetzt immer ein Bruchteil Jazzmusiker dabei
sind. Die größte Gemeinsamkeit ist Timing. Timing spielen.
Ja.
Also eine gute Blasmusik groovt. Eine richtig gute Blasmusik ist genauso wie die Swingmusik zum Tanzen da gewesen. Und auch heute noch muss man eigentlich sich bewegen wollen, wenn man gute traditionelle Blasmusik hört. Traditionelle Blasmusik, ja. Weil da muss man eigentlich einen Walzer tanzen wollen oder eine Polka oder selbst beim Marsch muss man sich eigentlich bewegen wollen. Deswegen ist für mich Timing eigentlich und das Gefühl fürs Timing der wesentliche gleiche Nenner. Mhm. Da gibt es natürlich noch andere, die aber eigentlich für andere musikalische Parameter dann auch gelten.
Ja.
Aber Timing und Phrasing natürlich dann auch, aber Phrasing mehr in der Hinsicht, dass die Egerländer, da kommen wir bestimmt noch mehr drauf zu, dass die Egerländer eben durch Jazzmusiker geprägt wurden. Ja, und die Egerländer sind immer noch anders wie viele andere Blasorchester.
Ja.
Genau deswegen. Weil Ernst Mosch hat es so entwickelt mit seinen Jazzmusikern, aber weil er selbst natürlich auch Jazzmusiker war und Big Band-Posaunist, Lead-Posaunist, so hat er die Phrasing-Idee gehabt, in seiner Blasmusik genauso zu phasieren. Ja? Ich höre heute oft langweilig gespielte Egerländer-Musik. Mhm. Genau deswegen, weil da das fehlt. Ja? Gefühl fürs Phrasing.
Wenn du jetzt, also wenn jetzt die Zuhörer zuhören und sich denken, okay, was sind so die typischen oder einer der typischen, ich nenne es mal Fehler von falschem Phrasieren in Egerländer Musik? Kann man das so gerade auf einem Punkt irgendwie mal benennen?
Also wenn du mich direkt auf Phrasierungen ansprichst, ja, also nicht auf andere musikalische Parameter, ist sicherlich sind ganz große Fehler, wenn Dirigenten, die sind ja erstmal bei den meisten Orchestern die wichtigen, die es weitergeben müssen. Ja, sehr oft können die Musiker aus Ausbildungsgründen oder fehlendem Talent das nicht selbst so richtig erfahren. Aber die meisten Dirigenten machen einfach die Fehler, dass sie die Zusammenhänge im Lied, in der Komposition nicht erkennen. Mhm. Also einfach die viertaktigen und achttaktigen Einheiten, die 16-taktigen Einheiten, die 32-taktigen Einheiten. Ja, also einfach diese Perioden nicht erkennen. Das ist, glaube ich, vom Phrasing her der größte Fehler, aber da kommt man natürlich auch schon gleich in die Spieltechnik, also ins Vermögen des Bläsers. Ja? Wenn man eine achttaktige Phase mit einem Phrasierungsbogen versieht und ein Bläser das nicht ausatmen kann, dann ist natürlich schon wieder
klar, eine andere Geschichte. Aber ich mache manchmal die Erfahrung, ich bin ja auch öfters mal als Workshopleiter in Vereinen, wenn man es fordert, geht's. Am Anfang kommt immer so, ich soll 8 Takte, das und dann macht es und dann geht's doch, nur weil man es halt nicht gewohnt ist. Und wenn du schon sagst 4 und 8 Takte, was ich mich immer gefragt habe, also ich habe ja auch 15 Jahre lang ein traditionelles Blasorchester gehabt und wir haben da relativ viel gearbeitet. Wenn man sich die Noten von früher anguckt, wurde aber auch oft einfach 4-taktig geschrieben, obwohl es eigentlich 8 Takte sind. Warum? Vielleicht kannst du mir erklären, warum er das damals gemacht hat.
Nee, die Frage, die wird bei meinen Workshops natürlich auch ständig gestellt. Ja? Da gibt es mehrere Antworten. Zum einen hat man damals bei weitem im professionellen Mosch Musikverlag nicht so sorgfältig gearbeitet, wie das heute, glaube ich, normal ist.
Ja.
Zum Zweiten war damals das Denken, und da kann ich tatsächlich davon berichten, auch in dem professionellen Orchester der Egerländer, nicht so, wie das heute ist. Also man hat nicht so sehr an die Amateure gedacht.
Ja.
Ja, also sondern man hat damals die Musik so gespielt, wie man es für richtig gefunden hat. Und Ernst Mosch hat sehr, sehr oft bei den Produktionen Phrasierungen während des Aufnehmens von einem Titel ein paar Mal geändert. Und die Noten haben dann so wild ausgeschaut, da hat hinterher der Notist, der das im Verlag nochmal rausschreiben musste, gar nicht mehr ganz genau gewusst eigentlich was. Der hätte es müssen, wenn er sorgfältig gewesen wäre, nachhören. Heute mit allen diesen Möglichkeiten im Computer das zu machen, ist es heute, glaube ich, einfacher nachzuvollziehen. Aber ich glaube, der wichtigste Grund war tatsächlich, in der Zeit, wo ich dazu kam, hat noch kein professioneller Musiker Workshops gegeben. Mhm. Die haben in den Studios von morgens bis abends gearbeitet. Die ersten Aufnahmen der Egerländer, die sind manchmal 3-4 Tage lang gegangen. Und die Musiker, also ich kenne viele von diesen alten Kollegen, die haben beim Bauer Studio übernachtet.
Okay.
Da gab es so viel Arbeit. Die haben nur im professionellen Sinne gedacht. Die haben gar nicht dran gedacht, dass sie irgendjemandem was weitergeben.
Ja,
so wie das heute ist. Heute betätigt sich jeder professionelle Musiker, der ein bisschen ein pädagogisches Sendungsbewusstsein hat, auch als Lehrer oder als Workshop-Leiter.
Ja, klar, das ist ja auch
viel Nachfrage da.
Ja, das ist ja vor allen Dingen auch die Zukunft der Blasmusik oder generell der Musik, die dann halt auch nachkommt. Wenn ich es weitergebe, dann kommen ja auch gute Musiker im besten Fall nach. Weil du ja gesagt hast, er hat die Phrasen geändert. Wenn man sich manchmal Aufnahmen auch anhört, merkt man ja auch, dass das von Aufnahme zu Aufnahme, wenn es der gleiche Titel ist, dann die Phrasierung einfach ganz anders
sind. Das war ihm völlig wurscht.
Ja.
Der Ernst Mosch war ein sehr emotioneller Mensch.
Ja.
Deswegen hat er ja auch ein großes Charisma gehabt und war ja auch manchmal nicht ganz so leicht zu nehmen. Ja. Aber er war so emotionell, dass er eigentlich eine Phrase nie gleich spielen wollte. Mhm.
Also ich habe mal gehört, ich weiß es aber nicht, ob das stimmt, also kannst du mir wahrscheinlich besser berichten, dass teilweise auch Phrasierungen von Konzert zu Konzert kommuniziert wurden, dass das anders gemacht wird.
Er war auch so sprunghaft manchmal, dass er gesagt hat, interessiert mich mein Gerede von gestern, heute machen wir das so. Und dann musste ich das jeder reinschreiben und du hast es vergessen.
Okay. Gut, da bleibt man aber auch fit und dann sitzt man quasi auf der Stuhlkante und gibt natürlich, also ist nochmal anders konzentriert, als wenn man jetzt 30 Konzerte einfach immer wieder gleich spielt. Das ist natürlich.
Das war, also ich habe bei ihm unglaublich viel gelernt, aber das war eins der entscheidenden Dinge, die ich gelernt habe.
Ja.
Dass man nur Musik dann auf den Punkt bringen kann, wenn man auch mental auf den Punkt ist.
Ja. Also ich habe irgendwo Live-Aufnahmen aus den 60ern, glaube ich, wo er natürlich die Stücke auch teilweise tempimäßig ganz schön auseinander zerrt irgendwie.
Ja, also es gibt ja in der heutigen Zeit ich sage jetzt ein bisschen ironisch, ja, ganz viele Menschen, die angeblich ganz viel Bescheid wissen über die Musik. Und die sind dann dementsprechend dann auch immer kritisch mit solchen Dingen. Die sollen sich das mal angucken, was der Ernst Mosch alles sich erlaubt hat.
Ja.
Und zwar aus seinem persönlichen Empfinden heraus, als Musikant.
Ja, ja.
Ja. Und ich kenne das aus der Klassik auch nicht anders. Also,
ja, ja. Also ich habe irgendwo eine Aufnahme vom Kaiserjägermarsch gehört, wo er, glaube ich, in alle zwei oder alle vier Takte das Tempo gewechselt hat. Aber, also am Anfang denkt man sich so, warum macht er das? Mhm. Und was mich aber viel mehr fasziniert hat, unabhängig jetzt mal davon, ob das jetzt, da kann man jetzt Geschmack drüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht, aber das Orchester ist halt immer auf dem Punkt gewesen. Wenn er gerade, also weil das sind ja dann schon sehr große Dinge, wenn ich alle vier Takte das Tempo rausziehe.
Wir hatten ja vorhin schon mal über das Thema ein bisschen geredet.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ging nur, weil er das auf dem Stuhl, auf der Stuhlkante sitzen verlangt hat und eingefordert hat und vorgelebt hat.
Ja.
Nicht, weil er es gut technisch gezeigt hat, sondern weil jeder wusste, irgendwann passiert was. Und wenn du da nicht aufpasst, dann bist du derjenige, der da drin hängt. Ja.
Ja.
Und aber diese Aufnahme, die da jetzt natürlich auch im Netz überall rumgeistern, die muss man sich immer auch unter dem Hintergrund vorstellen, dass das meistens Live-Aufnahme war.
Ja, genau. Ja.
Also er hat es dann fürs Publikum auch gemacht.
Ja, ja, klar, das ist natürlich auch so ein bisschen
Show. Auch Show.
Ja, ja, klar.
Aber natürlich.
Ja, ja.
Musik ist immer auch Show. Also nicht im negativen Sinne.
Nee, natürlich.
Sondern es vermittelt immer auch das, was man visuell als Zuschauer betrachtet, genauso.
Ja? Naja. Ist ja auch für einen Zuhörer plötzlich, wenn ich eine bekannte Nummer habe, die ich eh schon kenne, und dann kommt plötzlich irgendwas im Live-Konzert, wo ich dann, so geht's ja auch, irgendwie sowas, ja, genau. Wo ich dann gar nicht das, selber auf die Idee käme.
Das generiert in dem Moment sofort Interesse.
Genau.
Ja.
Ja. Gehen wir mal ein bisschen vorwärts. Als Ernst Mosch dann verstorben war, wie kam es dann dazu oder wer hat die Entscheidung getroffen? Kam die von dir, dass das weitergeht? Gab es auch Diskussionen darüber, dass man sagt, okay, das Orchester hört auf? Oder war immer klar, diesen Klangkörper können wir nicht jetzt einfach so brach liegen lassen?
Mein Gott, da stecken so viele Fragen drin.
Ja.
So viele Fragen, da kann ich jetzt alleine eine halbe Stunde reden. Weil diese Entscheidung, die man jetzt heute 20 Jahre zurück, wenn man sich das nochmal anschaut und die Zeit, die dann, was in den 20 Jahren passiert ist, das muss man alles auf den Moment zurückbrechen, du gerade deine Frage begonnen hast, in dem Moment, wo Ernst Mosch gestorben ist, da war ja auch eine Gegenwart, und die Gegenwart damals, die kann man nicht verstehen ohne die kurze Vergangenheit davor, die wir hatten.
Ja.
Also wir haben vorhin ausführlich über die Zeit geredet, wie ich dazugekommen bin und meine Empfindungen.
Ja.
Ich war ja damals mit Abstand der Jüngste.
Ja.
Der nächstältere war der Freak, der war 44 und ich war 27. Also da war ein Riesenspann dazwischen.
Ja. Ja.
Und der Ernst Mosch hat mit mir eigentlich begonnen, das Orchester dahingehend umzubauen, dass er gemerkt hat, er muss sich von älteren Kollegen trennen, um die Qualität, die er beansprucht hat oder die er sich vorgestellt hat, tatsächlich bringen zu können. Ja, es gab ja damals auch schon Orchester wie Neue Böhmische Blasmusik, Klostermann, die ja auch nur mit jungen Leuten gut gespielt haben.
Ja. Ja?
Also er war schon gefordert im Prinzip. Und dementsprechend hat er natürlich dann auch die ganzen jungen Musiker nach und nach in so Häste integriert, die heute mit mir ja wieder das Gerippe, die alten Herren der Egerländer heute sind sozusagen. Ja. Aber die kamen damals alle dazu und dann hatten wir die Abschiedstournee. Ja, und in dieser ganzen Zeit, vor allem in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren, bevor er dann gestorben ist, dann haben wir Jungen und natürlich alle, die das beobachtet haben, natürlich gesehen, wie Ernst Mosch wirklich alt geworden ist.
Ja.
Und
sieht es ja noch, wenn man die, wenn man die,
genau, und krank.
Ja.
Und wir waren sehr nah an ihm. Ja? Wir wussten ja wirklich, wie es ihm ging. Wir waren mit ihm in Amerika zu einer Fernsehshow, wo wirklich gesundheitlich ganz bedenkliche Dinge waren und so. Und dann haben wir natürlich, vor allem wir Jungen, wir haben damals natürlich schon einen Plan gehabt, was wir zu tun haben oder was vielleicht möglich sein könnte, was man tun sollte, falls er nicht mehr da ist. Ja, das haben wir auch mit ihm besprochen. Also nach den Shows in den Bars hat man diskutiert und damals hat der Toni die Rolle übernommen, ihm zu helfen außerhalb der Konzerte. Ja, also so ein bisschen so die Roadmanager-Funktion. Und ich hab ihm musikalisch viele Dinge geholfen, also in der Zusammenarbeit mit den jungen Kollegen, mit den Eltern und so weiter. Also wir beide sind in die Rolle gewachsen damals. die dann entscheidend war, wie er gestorben ist. Okay. Die Ellen hat dann den Kontakt zu uns beiden aufgenommen, weil sie wusste, sie kann ja nicht mit allen sprechen,
ja, ja, klar,
aber sie wusste, wir beide stehen bereit, ihr dabei zu helfen. Und damals waren ja dann schon auch, das war, glaube ich, für die Familie Mosch wichtig, das richtig zu machen. Auf die Egerländer haben damals unglaublich viele Leute geschaut, heute auch, aber damals war das natürlich, ja, da hat die ganze Welt, würde ich jetzt mal fast sagen, oder alle, die die Egerländer gekannt haben, drauf geschaut, was wird da jetzt gemacht.
Was passiert da?
Ja. Ja? Und dementsprechend gab es natürlich auch Fragen an uns, an das Orchester, und die mussten ja beantwortet werden. Ja. Diese Rolle haben wir beide übernommen für das Orchester, auch in Absprache mit den Kollegen und in Absprache mit der Ellen. Und dann musste man die Beerdigung gestalten. Mhm. Auch das wollten die Familie Mosch und wir Egerländer natürlich machen.
Ja.
Und da war ja kein Chef mehr, also kein Dirigent.
Mhm. Ja.
Also es musste ja aus dem Orchester heraus organisiert werden. Und so sind im Prinzip dann auch die Dinge in den Wochen, Monaten danach entstanden. Man hat dann sehr bald gemerkt, oh, ein Vakuum um die Egerländer herum, das ist nicht so gut.
Ja.
Ja, weil in so einem Vakuum trauen sich Leute zu stoßen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Ja, sowas gibt es natürlich. Mhm. Und das war für die Familie dann genauso wichtig wie für uns, sehr schnell den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen oder nichts zu tun, sondern wir haben dann sehr bald miteinander diskutiert. Und da gab es natürlich auch die Vorstellung, die Egerländer vielleicht aufzulösen oder nichts zu machen. Wir hatten auch von Orchesterseite eigentlich erst einen ganz anderen Plan. Wir wollten, dass der Mosch Musikverlag das Orchester weiter organisiert, einen musikalischen Leiter bestimmt und eben auf Tournee schickt sozusagen. Ja? Aber das war nicht der Plan der Töchter. Kann ich heute im Nachhinein alles auch nachvollziehen. Aber damals in der Gegenwart war das eigentlich unser Wunsch, weil wir waren ja alle in anderen Aufgaben.
Ja, ja, ja.
Also wir wollten ja nicht alle stehen und liegen lassen, um so eine Aufgabe zu übernehmen. Und so ganz einfach ist so eine Aufgabe nach dem Ernst Mosch auch nicht zu realisieren. Ja. Ja, das wusste ja jeder. Aber das, was passieren musste, das war auch allen klar. Und dann haben wir halt gemeinsam einen Weg gesucht. Und den haben wir uns ganz bewusst für 3 Jahre dann gegeben. Also Familie, Management, Plattenfirma, ja, Produktionsfirma, ja. Musiker, Toni, ich, haben wir ganz bewusst gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt mal für 3 Jahre und dann muss eine Entscheidung fallen.
Ja.
Also geht's weiter, macht es Sinn? Mhm. Und das waren schon harte, harte Jahre. Jetzt, wenn man heute zurückschaut, eigentlich allein darüber könnte man wahrscheinlich 3 Podcasts machen.
Ja. Führt mich nämlich auch zu der Frage, was waren so die Schwierigkeiten, gerade in den ersten 3 Jahren? Jetzt, also klar, man lässt viel liegen, beziehungsweise man muss da natürlich Zeit reinstecken, weil, also, und andere Dinge kommen vielleicht zu kurz, weil du ja sagst, man hat ja noch eine andere Verpflichtung. Aber was waren so die großen Schwierigkeiten, so rückblickend gesehen?
Also die 2 größten Schwierigkeiten waren A, dass die Medien damals die Egerländer schon abgeschrieben haben. Mhm. Und mit dem Tod von Ernst Mosch nochmal,
ja,
auch schon vorher,
ja,
wie er noch gelebt hat, gab es ja keine Fernsehshows oder keine,
ja, ja,
also keine Unterstützung von den Medien. Die Medien haben über die Egerländer gedacht, das ist etwas von gestern, es sind alte Herren, werden nicht mehr gebraucht. Das war die größte Schwierigkeit.
Ja, aber denken das die Medien nicht heute immer noch? Also
in weiten Teilen. Also die Medien sind heute viel breiter, glaube ich, wie damals. Ja, also damals gab es noch kein Internetmedium.
Ja, okay.
Also ja, also damals gab es ja noch Fernsehshows. Und da, wie heute bei den Fernsehshows, gibt es wenige Leute, die den Finger drauf haben. Die haben dann halt entschieden, die Egerländer sind alte Leute oder spielen Musik von gestern.
Ja.
So wird es heute natürlich noch genauso gemacht. Das ist ja völlig klar. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema. Aber und die 2. Schwierigkeit war selbstverständlich, dass unser Ernst Mosch, der 43 Jahre lang die Integrationsfigur war fürs Publikum draußen, für die Menschen, aber auch für uns Musiker, natürlich nicht mehr da war.
Mhm.
Also die beiden, das waren die Grundschwierigkeiten, mit denen wir umgehen mussten. Und wir mussten eine Philosophie entwickeln, wir mussten einen Plan haben. dem wir gefolgt sind. Und wir mussten ganz, ganz langen Atem haben und haben uns dabei zum Beispiel immer wieder an das erinnert, was er ja selbst gesagt hat, der Ernst Mosch. Hier kommt keine Musik raus.
Ja.
Ja, also er hat ganz genau gewusst, er hat gute Musiker gehabt. Und wir waren auch damals schon gute Musiker und wir wussten schon, was wir zu tun hatten. Aber das waren schon wirklich die Probleme.
Ja, das stelle ich mir vor, ziemlich schwer vor, wenn da jetzt so ein Orchester da sitzt und tatsächlich die Integrationsfigur einfach fehlt. Also auch fürs Publikum einfach. Dass da,
genau.
Das ist halt eine Masse, die da sitzt. Man kennt zwar Einzelne, die dann immer da sitzen, gerade als Instrumentalist kennt man natürlich die eine Gruppe vielleicht mehr als die anderen, aber die eine Figur fehlt halt.
Ja, und das waren dann natürlich auch die Hauptüberlegungen, die dann dazu geführt haben, dass wir nach 3 Jahren uns nochmal neu quasi erfinden mussten.
Ne? Ja. Was würdest du jetzt rückblickend dem 20 Jahre jüngeren Ernst sagen, was er hätte vielleicht nicht tun sollen oder was er anders tun soll?
Mir?
Ja,
was? Oh, meine Güte. Puh. Es ist ja so, alternativlos sind ja keine Entscheidungen. Ja?
Ja.
Man kann ja immer etwas anders machen und immer erst in der Rückschau gibt es die Entscheidung so oder so, die man vielleicht in der Analyse anders treffen würde oder so. Nee, ich würde sagen, ich glaube, dass ich alle Entscheidungen, die es zu machen gab von meiner Seite, dass ich die richtig und mit meiner inneren Stimme abgesprochen richtig getroffen habe. Und da gab es natürlich ganz viele bis heute, die man treffen musste. Und die erste war schon die, mache ich das mit dem Toni zusammen, mache ich's, lasse ich mich in die Verantwortung nehmen. Ja. Und die Entscheidung, die habe ich eigentlich schon am Grab von Ernst Mosch getroffen.
Ja?
Ja.
Okay. Es sind halt große Fußstapfen, wo man reintritt. Aber
noch größer als die Fußstapfen ist die Musik.
Ja.
Und das, was wir alle, und da nehme ich alle meine Kollegen, die jungen Kollegen von meiner Generation mit und natürlich auch euch alle, die Egerin der Musik natürlich genauso lieben und schätzen, aber nie im Orchester gespielt haben, die nehme ich da alle mit. Das war wichtig, dieses Wissen über diese internen Dinge, wie die Egerländer spielen, nicht verloren gehen zu lassen. Das war enorm wichtig.
Ja.
Und das haben wir uns dann auch gegenseitig immer wieder gesagt, wenn es schwierige Konzerte gab, wo wenig Leute da waren, aber wir trotzdem immer gefeiert wurden. Ja? Es gab natürlich Menschen, die gesagt haben, wie kann man mit 2 Tenoren und Egerländer spielen? So ein Quatsch würde man heute überhaupt nicht mehr sagen. Ja, es gibt ja so viele Ensembles, die heute mit kleinen Besetzungen spielen. Aber damals natürlich die Egerländer, die hat man ja scheinbar nur gekannt mit 4 großen Tenoren oder 5. Aber die Egerländer in den 60er Jahren haben auch nicht so gespielt.
Ja, ja.
Und das meine ich jetzt damit. Ja. Nur wir waren ganz vertraut mit unserer Geschichte. Und deswegen war das so wichtig, auf die innere Stimme zu hören und nicht so viel auf die Dinge, die von außen auf einen eingeprasselt sind. Und da bin ich mir sicher, habe ich bis heute eigentlich ganz wenige Fehler gemacht.
Ja, ja gut, der Erfolg gibt dir recht. Auf jeden Fall.
Ich denke schon, ja. Weil mein Erfolg ist ja immer auch objektiv zu sehen, weißt? Also der Ernst Mosch, sein Erfolg in der 60er Jahre, ja. Was für eine glückliche Zeit damals, ja. Und wir, wo wir angefangen haben, die ganzen Medien eigentlich an Blasmusik gar nicht mehr gedacht haben. Heute gibt es in jeder Region Blasmusik-Festivals und was weiß ich alles. Ist heute wieder anders, der Erfolg zu bewerten. Ja. Insofern war unser Erfolg ziemlich hoch einzuschätzen bis heute. Ja.
Wenn du jetzt die letzten 20 Jahre so Revue passiert, gibt es irgendeine Idee, die du hattest, die du gerne umgesetzt hättest, aber dich nicht getraut hast? In irgendeiner Form?
Nee, ich habe brutal mutige Dinge getan. Also ich habe ja Dinge getan, die hat der Ernst Mosch nie gemacht. Der Ernst Mosch hat nie Solisten vor der Band gehabt.
Das stimmt, ja.
Ja, ich habe meine Musik als Solisten gefeatured. Und insofern war ich eigentlich auch Wegbereiter für ganz viele Dinge, die heute bei den Festivals passieren. Ne? Da haben damals ganz viele Menschen aufgehorcht. Man, die Egerländer Trompetensterne, das war die erste Solonummer, die ich geschrieben habe. Und damals habe ich gedacht, Moment mal, die pfeifen uns vielleicht aus, die Leute, wenn die sowas hören. Ein bisschen jazzige Harmonien, ein bisschen wirklich jazzige Phrasierungen und so.
Ja, auch der Schlagzeuggruf unten drunter.
Ja, ja.
Ist auch mal was ganz anderes.
Ja. Oder ich habe beim Woodstock, haben wir die Vogelwiese gerappt. Da gab es natürlich ganz große Diskussionen. Aber Diskussionen sind durchaus notwendig.
Ja, man bleibt im Gespräch.
Wenn man, ja, auch deswegen. Aber Innovation gehört sogar zu einem sehr traditionellen Unternehmen wie die Egerländer, gehört Innovation. Das habe ich aber eigentlich auch von Ernst Mosch gelernt. Wenn man die 43 Jahre von Ernst Mosch anschaut, der hat auch ganz viele Dinge getan. Da haben ihn eigentlich seine Plattenchefs davon abgeraten, die Swing-Aufnahmen, die er gemacht hat, oder zum Schluss diese Big Band Blaso-Hersteller-Platte, die er gemacht hat, oder die mit den tschechischen Kompositionen, mit den drei Hörnern und so. Da haben ihm alle davon abgeraten, er hat es trotzdem gemacht. Ja. Und so haben wir natürlich dann auch mutige Dinge schon angepackt.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Vogelwiese gerappt, war das deine Idee?
Ja, natürlich.
Ja?
Natürlich war das meine Idee. Ich habe gedacht, das war ja beim Woodstock.
Ja, ja. Ja.
Woodstock, die Geschichte, wenn man die so aus Egerländer Sicht erzählt, ist ja auch eine spannende Geschichte. Die wollten uns natürlich sehr bald. Aber ich wollte ihn eigentlich nicht, ja, weil ich gedacht habe, was soll ich da eigentlich auf der grünen Wiese und da gibt es da Matsch und,
ja, ja.
Und das Ganze drumherum und so. Ich denke, das ist vielleicht nicht so die richtige Form für uns.
Ja.
Und dann habe ich das 2-3 Jahre beobachtet und habe da gesehen, was da gelaufen ist. Und habe da natürlich gesehen, dass eigentlich um das ganze Festival herum die Egerländer überall eine Rolle spielt, auch wenn wir nicht da sind. Es werden unsere Titel gespielt. Die jungen Leute, ja, sind eigentlich in unserer Fährte.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, nee, da müssen wir natürlich hin. Und dann habe ich gesehen, was da passiert, habe auch so ein bisschen realisiert, natürlich auch in Zusammenwirkung mit meiner eigenen jungen Generation, die damals so in Sohester kam. Und dann hatte ich diese Idee und habe gedacht, dann machen wir doch mal etwas, was ihr von uns überhaupt nicht euch vorstellen könnt. Und es war ja nicht nur gerappt, wir haben dann ja auch Jazz soliert, der Martin, ja, und ich und der Peter Leib. Ja, den Rap haben wir ja nicht mit den Egerländern gemacht, sondern,
ja, genau,
im Quartett. Und das war dann so interessant, wie die Reaktionen drauf waren, dass ich mir gedacht habe, ja, so läuft das, ja.
Das geht. Wie sind die Reaktionen, gerade wenn sowas gemacht wird, von den älteren, alteingesessenen Egerländern?
Völlig unterschiedlich. Da kann man eigentlich keine Blaupause drüber lege und sage, nur die Leute ab 50 finden das nicht gut oder sonst wie. Nee, da gab es viele, die das auch verstanden haben, dass ich so einen Kick im Prinzip bei so einem Live-Konzert mache. Sowas will ich nicht aufnehmen, ja. Oder?
Nee, ich meine jetzt aus dem Orchester raus?
Aus dem Orchester raus? Na, da gab es eigentlich ja die eine oder andere überraschende, nicht Äußerung, aber Überraschung einfach.
Ja.
Aber die kennen mich alle so gut, wie die Alten früher den Ernst Mosch gut gekannt haben. Und die wissen natürlich auch, dass ich bin schon auch zu bestimmten Dingen ab und zu sprunghaft oder emotionell in der Lage, wo der eine oder andere sich dann nicht wundert, dass sowas kommt.
Würde es dich oder euch reizen, auch mal so eine Big Band-Platte aufzunehmen oder sowas? Also ist sowas im Kopf? Oder
im Kopf gibt es doch viele Dinge.
Ja.
Aber da muss man schon gut abwägen, ja? Abwägen, was Sinn macht tatsächlich. Ja? Also heute gehen meine Überlegungen eher in eine andere Richtung. Wir haben ja jetzt heute in meiner Familie den eigenen Verlag, das eigene Label. Also da geht die Dinge gehen schon eher in die Richtung, das unter anderem Label zu machen. Also nicht mit den Egerländern unbedingt.
Weil du es gerade ansprichst, was waren so Beweggründe zu sagen, okay, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wir machen einen Verlag, wir gründen ein Label.
Ja, das sind Entwicklungen, bis man zu so einem Punkt kommt, so wie vorhin diese Entwicklung, wo wir drüber gesprochen haben, wie kann das mit den Egerländern nach dem Tod von Ernst Mosch weitergehen, das sind keine Entscheidungen, die über Nacht fallen, sondern die sind vorbereitet, da braucht man danach viel Zeit, bis man sieht, ob das überhaupt greift, die Philosophie oder die Idee. Und Und das war, ging ja dann so weiter in die ersten 10 Jahre. Wir haben ja dann da die 50-Jahre-Tour gemacht mit unserem grandiosen Ausflug nach New York und so. Und dann waren wir in Eger, was ein ganz großes, tolles Ding war. Aber in Eger haben wir nicht nur das erste Mal mit den Egerländern überhaupt gespielt. Das können sich ja viele Leute heute noch nicht vorstellen, dass Ernst Mosch mit den Egerländern noch nie im Egerland gespielt hat. Aber damals haben wir ja auch begonnen, die nächste Generation ins Orchester zu holen. Also in Eger zum Beispiel war der Peter Leib und der Stefan das erste Mal bei einer Probe dabei.
Ah, okay.
Da habe ich die beiden nach Eger kommen lassen und in der Vorbereitung zur Probe haben die das erste Mal, oder zu unserem Open-Air-Konzert, haben die das erste Mal im Orchester gespielt. Ja. Martin war damals schon vorher mal kurz dabei, ich glaube 2 Jahre vorher schon. Also die junge Generation kam da so allmählich ins Orchester und einer nach dem anderen, so ähnlich wie das bei uns, also meine Generation auch in den 90er Jahren waren, kam dann dazu. Und so wie wir damals auch für die Egerländer bestimmte Dinge mitgebracht haben, über die man auch lang reden kann, das macht sehr viel Sinn, die der alte Mosch gerne gelebt hat, also die Inspiration und die Kicks, die wir damals gebracht haben, haben unsere Jungen oder die junge Generation heute, die haben dann auch das eigentlich ins Orchester mitgebracht, was sie außerhalb vom Orchester auch schon gelebt haben, oder? Ja. Damals sind diese Dinge alle, also die Techno-Musik, die Rap-Musik, die modernen, kleineren Besetzungen, all diese Dinge sind ja damals alle so entstanden, vom Nozzle Brass angefangen bis zu Moop Mama und so weiter. Und das war dann schon so, dass wir auch mit den jungen Leuten auch wieder so ein ganz anderes Denken für die Zukunft auch nochmal weiterentwickelt haben. Dass die eigenen Söhne dann in die Band gekommen sind, ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja? Das war natürlich sehr spannend, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Aber wie die dann erwachsen wurden, wie die sich in der Szene und auch bei den Egerländern behauptet haben und ihre Dinge gemacht haben, so wurde natürlich dann auch immer mehr der Wunsch eigentlich einer, ja, in gewisser Weise autarken Tätigkeit größer. Über die Medien haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Medien, hast du vorhin ja selbst schon angedeutet, ja, sind heute immer noch ein großes Problem, aber es wurden auch immer mehr die Plattenlabels zum Problem, auch für die Egerländer. Ja? Und dementsprechend war der Wunsch irgendwann, ja, speziell dann, wie der Julian, also unser Jüngster, noch in seiner Ausbildung alle genau diese Dinge gelernt hat, die man da eigentlich noch gebraucht hat. Ja, er hat ja Musikmanagement studiert, BWL und die ganzen organisatorischen und verwaltungstechnischen Dinge im Prinzip aus dem FF. Dann konnte er mit einbringen, hat dann auch Interesse gehabt, das mit uns gemeinsam zu tun. So wurde es dann halt irgendwann spruchreif, dass wir gesagt haben, jetzt muss der Schritt gemacht werden. Ja, und das im Zusammenwirken mit der gesamten Band. Also da waren die Eltern, Kollegen genauso davon überzeugt, dass es richtig ist, weil die haben ja alles auch gesehen, wie das alles sich entwickelt hat und wie man auch auf Medienseite zum Teil hängen gelassen wird. Ja. Also autarkes Arbeiten wurde nicht nur auch in unserer Branche immer wichtiger. Ja, wir können jetzt über Landwirtschaft reden, wir können über alle andere Dinge reden. Ja. Und so wurde es für uns eigentlich immer klarer, dass das unsere Zukunft sein muss.
Was hat jetzt gerade das letzte halbe Jahr Corona mit dir, deiner Familie und vor allen Dingen dann auch der Verlag, das Label? Der Schritt war ja kurz davor so gesehen und dann kommt genau so eine Zeit. Was macht das mit einem? Das muss einem ja dann auch Angst machen wahrscheinlich.
Ja, den Moment gibt es natürlich, wo einem solche Dinge Angst machen. Aber auch in dem Moment oder in der Situation ist ja so, dass wir eine Entwicklung sehen. Ne? Also mit der Krankheit oder mit Corona sieht man Entwicklungen. Ja? Die Medizin bleibt nicht stehen, die Wissenschaft entdeckt immer neue Dinge, die Gesellschaft verändert sich rapide. Man weiß noch gar nicht, wo das Ganze hinführt. Also ich meine, um die Jahrtausendwende rum haben wir zwar kein Corona gehabt, aber da war auch so ganz viel Aufbruch und ganz viel, ganz viel Ungewisses. Ja? Oder 9-11-Erlebnis oder solche Dinge. Ja, da gab es ganz viele Dinge, wo man nicht genau wusste, wo das hinführt. So ähnlich habe ich das auch mit meiner Lebenserfahrung vielleicht auch eingeschätzt. Selbstverständlich muss man dann unternehmerisch, künstlerisch sich betätigen, kreativ sein, Plan B, C, D, E auspacke. Ja, wir haben ja seit dem 8. März, glaube ich, war es, kein Konzert mehr gespielt mit den Ehrennen. Und selbstverständlich war der Plan dieses Labels und mit dem Verlag in Zusammenwirken mit der Tätigkeit des Orchesters gedacht oder als Musiker. Und da musste man einfach sich nicht hängen lassen, glaube ich. Das wirst du auch schon oft gehört haben von Kollegen, weil es geht ja dann auch um bläserisches Engagement. Es geht darum, einfach nicht komplett den Lockdown auch noch bläserisch zu erleben oder so ein Spiel. Man muss einfach gucken, dass man am Leben bleibt. Ja.
Wie motiviert man sich in so einer Zeit dann auch, wie du schon sagst, bläserisch dran zu bleiben und nicht zu sagen, boah, jetzt bricht mir irgendwie alles weg und jetzt...
Naja, das ist nicht so leicht. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt schon 62 Jahre alt und habe eigentlich sehr vieles in meinem musikalischen Leben mit viel Glück und mit viel Geschick Gutes erlebt. Da war schon zwischendurch auch mal so ein Moment, wo man gesagt hat, meine Güte, eigentlich, die Jungen sind ja alle so gut, die kleine Besetzung, die machen sind so viele Talente, die da sind. Eigentlich könnte ich mich jetzt gerade zur Ruhe setzen und so. Aber gerade die Jungs, die haben immer wieder, wenn ich so einen Gedanke geäußert habe, nein, ernst, bloß nicht. Du musst schon nochmal durch die Zeit durch und uns nachher auch nochmal weiter unterstützen beim Weiterwirken des Orchesters auch. Weil das ist natürlich jetzt auch, das war schon auch damals nach dem Tod von Ernst Mosch meine Vision. Ich wollte nicht die Egeländer einfach nur ein paar Jahre weitermachen, sondern ich will die Egeländer fortführen.
Ja.
Das haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Es geht um die Musik. Und heute, für viele junge Musiker habe ich heute schon auch so eine Position, dass die auch sie sagen würde, jetzt ist der Ernst Hutter nicht mehr bei der Egeländer vorne dran, was passiert jetzt mit dem Orchester oder so. Und ich fühle mich da natürlich auch in der Verantwortung, genau jetzt noch weiter durch diese schwierige Situation die jungen Leute weiter zu entwickeln lasse und zu unterstützen. Im Verlag läuft es fantastisch. Meine Jungs, also meine Buben machen einen tollen Job, aber auch die anderen alle, die arbeiten uns wunderbar zu und verstehen das für sich eben auch als eine große Familie, als eine große Unternehmung, wo sie sich natürlich auch kreativ, künstlerisch ausleben können für die Zukunft. Und da sind wir eigentlich jetzt über den Punkt drüber, wo wir schon mal auch natürlich down waren und ein bisschen Zukunftsängste hochkommen sind. Aber mittlerweile ist es schon eher so, dass man sehr motiviert eigentlich wieder an die Dinge rangeht. Ja.
Du hast ein schönes Stichwort gesagt, ihr seht euch als Familie und das nimmt man so von außen, finde ich auch so wahr, so die große Egerländer-Familie, auch die jetzt die Jungen und die Alten und ihr habt ja über die Jahre jetzt auch feste Sachen etabliert, das Open Air, dann Workshop-Wochen und so. Ist das, du hast ja vorhin schon gesagt, es war damals auch nicht die Zeit dafür, Workshops zu geben, aber ist das, findest du oder findet ihr das generell wichtig, einfach so nah an den Fans, an den Freunden, an den Unterstützern dran zu sein, um das Feuer quasi weiterzugeben?
Ja, klar. Also ein ganz netter Vergleich. Ernst Mosch heute bei Facebook und Instagram könnte ich mir nicht vorstellen. Der Ernst Mosch hat um sein Haus eine riesen Mauer gebaut, dass er möglichst keinen Journalisten sehen muss. Und wenn man mit ihm in Kontakt treten wollte, hat man beim Konzert keine Chance gehabt. Er war der Erste, der im Bus war. Im Hotel durfte niemand zu ihm kommen. Und nur wenn man mit ihm einen Termin im Verlag ausgemacht hat, hat man die Chance gehabt, mit ihm zu reden. Und er heute bei Instagram oder Facebook, könnte ich mir schwerlich vorstellen, das sind Dinge, die heute in der heutigen Zeit, die haben sich rapide verändert in den letzten 20 Jahren. Und ich bin davon überzeugt, dass es heute sehr wichtig ist, mit diesen Medien mit diesen Medien natürlich so umzugehen, dass man die Schwachstellen oder die Probleme, die diese Medien auch alle bieten, ja, dass man die möglichst gut im Griff hat. Aber ganz hat man die nicht im Griff. Das ist völlig klar. Ja, aber ich bin da auch nicht der Fachmann. Da sind meine Söhne, die sind da ziemlich gut auf dem Gebiet, vor allem Martin und Stefan. Und ich bin davon überzeugt, auch das kann ich aus der Praxis einfach nur bestätigen. Also wir haben am Freitag ja gespielt in Luzern und durften keine Merchandising-Artikel verkaufen aufgrund von Corona und Kontaktbeschränkungen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben an die Veranstalter per E-Mail natürlich geschrieben, dass man die Dinge bei uns bestellen kann. An die Zuschauer, ja, die Zuhörer, ja, die mussten ja alle sich registrieren lassen und so weiter. Hat der Veranstalter ein kleines Programmheft gedruckt und seither gehen die Bestellungen rein wie warme Semmel. Also dieses Medium kann man sich nicht mehr anders vorstellen, ja, heute. Da muss auch die Verlagsbranche gerade sich sehr umstellen. Ja,
das glaube ich, ja.
Da passiert gerade sehr viel, auch mit älteren eingesessenen Verlagen. Das, ja, ist nicht so leicht.
Du hast gerade so schön euren Auftritt in Luzern noch angesprochen. Mhm. Wie war das so, das erste Konzert nach sieben Monaten zu spielen?
Emotionell. Emotionell in jeder Sekunde. Man hat vorher natürlich so Vorstellungen, sind alle fit? Bin ich fit genug, um genau das zu bringen, was ich mir vorstelle, wenn ich im normalen Tourneeablauf ständig gewohnt bin, diese Dinge so und so zu tun. Aber dann in dem Moment, wo wir gespielt haben und Publikum mit einer sehr positiven, ja, euphorischen Einstellung eigentlich uns gegenüber war, war es einfach nur schön. Das wird wieder ein Weilchen dauern, vermutlich, bis wir wieder so ein Erlebnis haben.
Wann ist das nächste, wisst ihr das schon? Also wenn jetzt sich nicht mehr grob was ändert?
Also die Planungen jetzt gehen Richtung Februar.
Okay.
Alles, was vorher geplant war, ist schon wieder verschoben. In Ende 21, Frühjahr 22. Das nächste Konzert, das ansteht, auf das freue ich mich auch ganz besonders. Es soll am 7. Februar in Linz im Theater sein. Mhm. Zusammen mit dem Simon Ertl. Ganz besonderes Konzert, da wollen wir auch das allererste Mal Unplugged spielen.
Okay.
Also nur mit Gesangsanlage.
Ja.
Und gibt die Akustik dort her. Das wird vermutlich das nächste Konzert sein, wenn es stattfindet. Ja, im Moment ist es ja in Österreich auch nicht denkbar. Aber vielleicht im Februar.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das wieder aufrecht geht. Wie nimmst du die Blasmusikentwicklung generell in den letzten 20 Jahren jetzt so wahr?
Ja, die Blasmusik ist natürlich gegenüber der Zeit, über die wir schon vorhin mal gesprochen haben, also wo die Egerländer die Blasmusik dominiert haben, mit ein paar Militärorchestern zusammen. und ansonsten haben alle Amateure und alle, die in der Blasmusik tätig waren, auf diese wenigen Orchester geschaut. Mhm. Die Blasmusik ist heute viel, viel breiter aufgestellt, internationaler aufgestellt, stilistisch in ganz vielen Stilrichtungen. Das konnte man sich damals noch nicht vorstellen, wo Canadian Brass die ersten Bläser-Shows gemacht hat, sozusagen, wohin das mal führt. Ich persönlich finde die meisten Dinge, die es da gibt, eine absolute Bereicherung für unsere Bläserszene. Ich verstehe mich selbst sowieso als Bläser, ja, also nicht so sehr als nur Egerländer Traditionalist oder Jazzer oder was. Ich bin Bläser.
Ja.
Ja, also ich mag im Prinzip die Sounds von Lucky Jobs genauso wie von German Brass oder von, ja, von Moob Mama oder von der Innsbrucker Böhmische, egal was da alles gibt.
Ja. Ja.
Sehr kritisch sehe ich natürlich schon, also im Geschäft gibt es schon kritische Dinge in der Blasmusik.
Zum Beispiel?
Ja, vielleicht ist es auch eine Sache, die ganz natürlich auftaucht, weil die Bläserszene heute so stark ist und es auch so viele gute Nachwuchsleute gibt, ja, gibt es natürlich unglaublich viele Orchester, die vielleicht versäumen, einen eigenen Stil zu kriegen, die es natürlich dann vielleicht einfacher finden, Kollegen zu kopieren. Und wenn das musikalisch gemacht wird, Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist sogar, ja, vielleicht sogar in gewisser Weise eine Auszeichnung, wenn man dann, wenn jemanden sieht, der vielleicht das, was man selbst tut, beziehe jetzt nicht nur auf mich allein, sondern ja, auch für andere Leute, ja, dass man das toll findet und dass man das vielleicht nachahmen möchte oder so. Aber kritisch wird es dann, wenn eben die, weil dieses Bläsergeschäft heute so stark geworden ist, ja, dass natürlich, da werden Dinge zum Teil dann eben gemacht, die ja nicht nur in der Musik leider so sind. Also da wird halt gefaked, da wird Textstelle abgeschrieben, da werden ja Behauptungen aufgestellt, die unwahr sind. Ja. Aber das ist auch Erscheinung unserer Zeit. Ja. Ja. Schon auch ein bisschen. Da können auch Handwerker drüber reden.
Ja, mit Sicherheit.
Es hat auch schon mit der Entwicklung insgesamt zu tun. Ja.
Aber ich habe mich auch tatsächlich immer gefragt, auch als wir uns damals vor 15 Jahren gegründet haben, macht man sich auch die Gedanken, wie wir mal auftreten und so. Und ich habe, bin ich auch ganz offen, nie verstanden, warum sich Gruppen neu gründen und keinen Bezug dazu haben, außer der Musik natürlich, aber sich eine Egerländer Tracht anziehen. Da bin ich ganz ehrlich, damit habe ich immer ein Problem gehabt, weil ich es nicht verstehe.
Sehe ich genauso. Fände ich auch richtig. Ja.
Ja.
Eine Egerländer Tracht ist natürlich, hat sehr viel mit Identifikation zu tun.
Genau.
Ja. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, Moment mal, Ernst, du bist auch kein Egerländer, also in dem, also was Volksgruppe angeht. Ja. Ja. Aber natürlich bin ich Egerländer, was die Musikgruppe angeht.
Ja,
ja. Ja, da gibt es natürlich sehr viele Dinge, die man da kritisch beäugen muss. Aber ich sehe das schon heute auch so, man muss, ich kritisiere da eher die gesamte Gesellschaft, nicht so sehr unsere Branche allein. Aber in unserer Branche zeigt sich das heute nochmal auf ganz starke Art und Weise, weil es so viele Gruppen einfach gibt.
Ja. Ja.
Und viele, ja, ja, vielleicht viele nicht über den Dingen stehen, so wie du gerade eben über deine Tätigkeit oder deine Überlegung gesagt hast.
Ja, ja, gerade weil es so viele gibt, wäre ja meine Überlegung oder war meine Überlegung, man muss ja irgendwie rausstechen.
Genau, man muss sich
abheben. Und nicht noch aussehen wie die anderen,
so ist es,
20, genau, die dann plötzlich da auch da sind.
Irgendwie. Genau, unter dem Gesichtspunkt habe ich auch die ein oder andere Entscheidung von dem ein oder anderen Kollegen in den letzten 20 Jahren nicht verstanden.
Ja, also ich durfte Gott sei Dank einmal, und ich glaube, das war auch in einem Rahmen, wo es gut war oder wo es okay war, Egerländer Tracht tragen, damals bei der Originalkapelle Egerland. Die ist ja auch noch traditionell gewachsen. Ja,
natürlich, klar.
Und das war okay. Und für mich war aber klar, als ich dann auch aus dem Orchester raus bin, ich werde diese Tracht auch nicht mehr anziehen als Musiker, weil ich, das macht keinen Sinn irgendwie.
Originalkapelle Egerland heißt ja genau deswegen auch Original, ja. Also ja, das ist ein Orchester, zu dem ich auch sehr, sehr, sehr gute Beziehungen immer gepflegt habe bis zum Ende. Ja, der Eddie, der das zum Schluss geleitet hat, war ja ein Kollege bei uns, der auch bei der Abschiedstournee
mit
Flügel angespielt hat. Also wirklich, wir sind gut befreundet und das ist alles gut. Aber ich möchte es dabei belassen, aber ich möchte es so objektiv eigentlich bewerten. Das ist eine Erscheinung in unserer Gesellschaft heute. Mein Nachbar, der Schreiner ist, der erzählt mir die ähnlichen Dinge.
Ja. Findest du es manchmal schade? Also ich wohne ja jetzt in Wiesbaden in Hessen, da ist Blasmusik schon wieder eine andere Kultur als in Bayern. Findest du es manchmal schade, dass Blasmusik von außen betrachtet manchmal nur auf die Vogelwiese reduziert wird?
Ja, natürlich finde ich das schade. Ja, also ich habe das vorhin wirklich mit großer Überzeugung gesagt, dass ich das gut finde, dass die Blasmusik so vielschichtig ist, also von der symphonischen Art zu spielen, bis über die traditionelle zum Nozzle Brass oder alle diese Gruppe, wie sie alle heißen. Ich finde es großartig und die Menschen, die in der Lage sind, die Dinge musikalisch und gesellschaftlich richtig einzuordnen, die sind auf der richtigen Seite. Diejenigen, die natürlich nur Vogelwiese im Kopf haben und dazu 5 Kasten Bier trinken, es ist nicht so meine Welt, sage ich dann.
Ja, ich finde,
obwohl die Polka natürlich fantastisch ist. Aber
keine Frage, aber es gibt halt auch noch
nicht
so viel schöne andere.
Ja, aber natürlich, aber selbstverständlich.
Ja. Ich würde langsam zum Ende kommen, weil ich glaube, wir könnten eigentlich noch Stunden reden, merke ich. Ich mache am Schluss immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ich gebe dir mal 2 Begriffe und du darfst dich für einen entscheiden und sagst mal warum. Schicksal oder Zufall?
Schicksal. Ich bin auch durch menschliche Erfahrungen jemand, der ganz sicher ist, dass es keine Zufälle im Leben gibt.
Okay. Bauch- oder Kopfmensch?
Oh, das hält sich bei mir die Waage. In der Musik mit Sicherheit Bauchmensch. Ansonsten kann ich schon auch philosophisch sein.
Okay. Jetzt kommt eine knifflige Frage. Bin mal gespannt. Wenn heute jemand sagen würde, okay, Ernst, morgen ist dein allerletztes Konzert, was du spielen darfst. Wo wäre das? Mit wem wäre das? Und vielleicht, das ist, ich weiß, eine schwere Frage, aber was wäre vielleicht das letzte Stück, was du sagst, okay, damit kann ich mich gut verabschieden?
Also in dem Zusammenhang gibt es ganz eindeutige Frage. Das letzte Konzert würde ich dann gerne im KKL in Luzern spielen, mit den Egerländern und der Böhmischen Wind.
Okay. Was ist deine Lieblingsaufnahme, wo du sagst, okay, muss sich jeder mal angehört haben? Kann Jazz, Blasmusik, kann alles sein.
Mein Gott, ich habe so viele Lieblingsaufnahmen, weil ich einfach so viele Musikschätze mag. Also sehr gerne, und weil es auch beispielhaft für vieles ist, was für mich musikalisch eine Rolle spielt, das sind Frank Sinatra-Aufnahmen.
Okay.
Und da speziell, ja, ein Titel wie New York, New York natürlich. Diese Band und dieser Sänger, die waren vorbildhaft, nicht nur im Jazz, sondern vorbildhaft im Phrasing, in der Art und Weise, tight zu spielen, für Generationen von Jazzmusikern, in der Unterhaltungsmusik, bis heute vorbildhaft, und ich weiß es auch für die Egerländer und für Ernst Mosch, vorbildhaft, weil das waren seine Vorbilder eigentlich. Ja? Die Frank Sinatra Band, Woody Herman Band, denen hat er auch als Egerländer Musikant und als Egerländer Chef immer nachgeeifert, wie die phrasiert haben. Und so wurde auch der spezielle Sound von unserem Orchester. Und deswegen sind es für mich immer noch so die Lieblingsaufnahmen, weil wenn wir heute Falkenauer Marsch spielen oder So ein schöner Tag, da höre ich die Geschichte eigentlich des Swings und die Geschichte von diesen Big Bands, wie die phrasiert haben.
Kannst du ganz kurz noch erklären, warum du jetzt gerade auf den Falkenauer oder So ein schöner Tag kommst?
Ja, der Falkenauer, so wie der arrangiert ist und wie er komponiert ist, ist ein ganz eindeutiger Marsch auf Offbeat. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es um unsere Inhalte und unser Time-Gefühl, wie wir musizieren, wie wir unsere Walzer, wie wir unsere Polkas selber empfinden. Und es gibt Stücke, bei denen das nochmal deutlicher wird, dieses Feeling, wie bei anderen Stücken.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene im Allgemeinen?
Meine privaten Wünsche sind ganz einfach. Ich möchte selbst gesund bleiben, um meine Ziele, die ich mit der Familie und mit der Musik oder überhaupt meiner musikalischen Tätigkeit noch habe, so lange wie möglich noch umsetzen zu können. Und für die Blasmusik wünsche ich mir natürlich, anpassend zu den Dingen, die ich vielleicht schon kritisch bemerkt habe, dass wir immer die Musik im Vordergrund sehen.
Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Andi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe deinen Weg ja schon öfters verfolgt und jetzt haben wir uns mal persönlich kennengelernt.
Ja, das sehr stimmt. Schön. Jetzt haben wir das dritte Mal uns getroffen und endlich mal Zeit gehabt, ein bisschen auszutauschen. Vielen, vielen Dank. Das war die Folge mit Ernst Hutter und ihr dürft mir gerne mal schreiben, wie ihr jetzt auch rückblickend dieses Gespräch fandet, vor allen Dingen mit dem Wissen, dass Ernst jetzt seinen Chefposten abgibt und die Egerländer somit in ein neues Zeitalter starten. Wer noch mehr Egerländer hören möchte, dem seien die zwei Folgen mit Alexander Wurz ans Herz gelegt. Eine jetzt erst Anfang des Jahres genau zu dem Thema der Übergabe und eine, ich meine, das müsste 2 Jahre her sein, über sich und seinen Werdegang. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Sommerzeit. Die Sommerpause dauert noch ein bisschen, aber keine Angst, es gibt noch ein paar Folgen, bevor es dann in die 6. Staffel im September geht. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.